Stürzt Bitcoin tiefer in den Bärenmarkt oder sehen wir etwas, das es noch nie gab, einen 5-Jahres-Zyklus? Sollte dieses Szenario eintreten, sprechen wir 2026 nicht über Verluste, sondern möglicherweise über massive Allzeithochs. Das Zünglein an der Waage könnte dabei die Regulierung sein, aber auch abseits von Bitcoin entstehen Chancen. Wir zeigen euch heute, in welchen Nischen wir das größte Potenzial für 2026 sehen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zurück. Das ist Teil 2 unseres Jahresausblicks. Teil 1 erschien ja bereits letzte Woche. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hier nochmal die Erinnerung dazu. Makro und Altcoins haben wir darin abgehakt. Jetzt richten wir den vollen Fokus auf Bitcoin und die Frage aller Fragen. Ist der Zyklus tot oder fängt er möglicherweise jetzt erst an? An meiner Seite, wie auch beim letzten Mal, ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Eine spicy zweite Folge wartet auf uns, oder Stefan?
Ja, auf jeden Fall. Also hallo Johannes, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen und seid ähnlich gespannt wie Johannes und ich auf das neue Handelsjahr 2026.
Jo, schnell geht's weiter mit dem ersten Thema. Der Kryptomarkt, der hat ein Talent dafür, sich die Welt schön zu reden, wenn die Kurse rot sind. Wenn ich jetzt Rufe nach einem 5-Year-Cycle höre, klingt das für mich erstmal verdächtig nach. Wir verschieben die Torpfosten, weil der Ball nicht ins Netz ging. Doch vielleicht ist an dieser These mehr dran, als wir zuerst sehen. Und das behaupten nicht nur die üblichen Verdächtigen. Klar, Cathie Wood oder Grayscale erwartet man in diesem Lager, aber inzwischen glauben selbst TradFi-Giganten wie Fidelity, Standard Chartered oder auch JP Morgan nicht mehr stur an den 4-Jahres-Rhythmus von Bitcoin. TradFi-Analyst Jim Bianco sagt sogar, das Halving sei zu einem Zeremonie-Event verkommen, fast wie ein Burning Man-Festival für Cybergeeks. Die Argumente sind schwer zu ignorieren. Punkt 1, Bitcoin tanzt mittlerweile nach der Pfeife der globalen Liquidität, nicht mehr nach dem Code. Und Punkt 2, die Institutionalisierung und die Regulierung sorgen für einen strukturellen Wandel in der Nachfrage nach Bitcoin. Stefan, realer Strukturwandel oder einfach nur institutionelles Wunschdenken? Wie siehst du das?
Also es gibt sicherlich wie immer Pros und Cons. Am Ende sind wir dann alle schlauer. Fakt ist, dass Bitcoin und auch Ethereum, muss man sagen, mehr denn je an der Liquidität der TradFi-Unternehmen bzw. der ETFs hängen. Und Crashs oder nennen wir sie mal lieber Korrekturen von plus 70%, da kann man vielleicht noch von einem Crash oder tiefen Bärenmarkt reden, wie wir es bei Bitcoin in der Vergangenheit und auch Ethereum in der Vergangenheit gesehen haben, dürften durch den Einstieg von TradFi zumindest mal unwahrscheinlicher geworden sein. Das hat auch schlicht und einfach ein Stück weit nicht nur mit TradFi zu tun oder dem Einstieg, sondern auch mit der schieren Größe der Assets, insbesondere bei Bitcoin. Mal zum Vergleich Indizes wie S&P 500, Nasdaq, aber auch Hard Assets wie Gold oder zuletzt Silber sehen, wenn überhaupt noch bei globalen Krisen, wie sie vielleicht 2008, 2009 hatten logischerweise, oder vielleicht kurzfristig bei Black Swan Events während Corona, derartige Verwerfungen. Jedoch wird das Market Cap von Bitcoin dann halt auch zum limitierenden Faktor, nicht nur auf der Unterseite, also sprich weniger Korrektur, sondern auch was das potenzielle prozentuale Upside-Potenzial angeht. Denn es bedarf dann wirklich massiver Akkumulation von sämtlichen Akteuren und dazu zähle ich dann ein Stück weit irgendwann dann auch Notenbanken, um im Endeffekt, ich sag mal, parabolisch steigen zu können, wovon ich immer persönlich noch nicht ausgehe. Der Vergleich zu Gold oder Silber bietet sich hier vielleicht an. Obwohl Notenbanken wie verrückt Gold in den letzten 18 Monaten gekauft haben, hat sich das Edelmetall lediglich im Kurs verdoppeln können. Und die ETFs bei Bitcoin lieferten ganz klar ihren Anteil zum Sprung von, was, als es losging, Anfang 24 von 40.000 auf in der Spitze 126.000. Aber damit ist dieser Push oder vielleicht auch der Impact durch die Wall Street nun zumindest mal, sag ich mal, besser abzuschätzen. Unabhängig davon benötigen wir generell im Markt erstmal wieder Liquidität. Denn, und das seht ihr hier im Chart, denn auch, wir sehen die Liquidität, das untere sozusagen, was ihr da seht, ist deutlich zurückgegangen seit dem Peak bei Bitcoin. Das ist quasi der orange, der obere Chart. Und wir sehen, dass die aktuell vorhandene Liquidität, sagen wir mal, eher zirkuliert, aber sie wächst halt nicht. Und die kurzfristigen Erholungen, die wir jetzt zwischenzeitlich immer mal wieder gesehen haben, von 80 hoch auf 94, dann wieder von 86 auf 90, jetzt in der Woche kurz vor Weihnachten, könnten dann auch schneller wieder abverkauft werden und womöglich kommt keine Liquidität nachhaltig rein, in weiteren Kursrückgängen zumindest mal vorerst münden, muss man so sagen.
Hm. Ja, weitere Argumente dafür, dass wir uns einfach nur in einem Mid-Cycle-Pullback eines größeren Super-Cycle befinden, sind Verkäufe von Long-Term-Holder, die noch immer an die klassische Rhythmik glauben und mit ihren Verkäufen dann den Kurs drücken, sowie das Austrocknen der Liquidität zum Jahresende, das hast du ja gerade auch angesprochen. Es gibt einen interessanten Bericht von K33 Research, der zeigt, dass 2024 und 2025 die zweit- bzw. die drittgrößten Jahre für die Reaktivierung, lese hier Verkäufe, von Long-Term-Holder in der Geschichte von Bitcoin waren. Die neu gewonnene Verfügbarkeit institutioneller Liquidität hat es langfristigen Anlegern ermöglicht, Gewinne zu sechsstelligen Preisen zu realisieren. Also 300 Milliarden Dollar haben die da realisiert. Die gute Nachricht: Dadurch wurde die Konzentration unter Haltern erheblich verringert und neue Referenzpreise für große Teile des Umlaufangebots festgelegt. Und die Verkäufe durch Long-Term-Holders erreichen laut K33 nun einen Sättigungspunkt. Und das dürfte dann auch ein bisschen Druck von den Kursen nehmen und das Setup für 2026 deutlich verbessern. Zuletzt machte ja auch außerdem dieser Chart die Runde. Es handelt sich um einen Chart von Julian Bettel. Ich glaube, der ist in der Real Vision Analystenabteilung einzuordnen. Der zeigt einfach die durchschnittliche Bewegung des Bitcoin-Kurses, wenn der Relative Strength Index RSI unter 30 fiel, die letzten 5 Male jedenfalls. 20 bis 30 Tage später folgte dann oftmals eine Rallye. Also das weckt dann halt auch Zuversicht. Wir sind ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden, was solche Korrelationen betrifft, ne? Wenn wir hier einfach so zwei Linien übereinander legen und dann der Chart wieder Richtung 160.000 Dollar zeigt. Was hältst du von den genannten Argumenten, Stefan?
Also sicherlich gibt es einen Punkt, um erstmal auf die Long-Term-Holder bzw. ihr Verkaufsverhalten anzugehen, wo die dann irgendwann ihre Verkäufe reduzieren, schlicht weil der Kurs verhältnismäßig schon, ich sag mal, zu weit gen Süden gelaufen ist und es dann womöglich auch keinen Sinn mehr macht zu verkaufen, wenn man denn, und das tut man als Long-Term-Holder Meinung nach, an das Argument glaubt, dass Bitcoin als Inflations-Hedge, digitales Gold oder als rares Gut dann langfristig weiter steigen wird und Bestand haben wird. Das sorgt dann sicherlich für einen Abebben des Verkaufsdrucks, das unabhängig von vermehrten Verkauf der Long-Term-Holder in einer Größenordnung, du hast jetzt gesagt 300 Milliarden, ich hatte irgendwie 400.000 Bitcoin im Kopf, aber es kommt wahrscheinlich auch mal dran, wie, was man in die Grundgesamtheit im Endeffekt reinrechnet, dürfte ein nicht unerheblicher Anteil tatsächlich aber der Korrektur wohlgemerkt auch auf Long-Liquidationen am Derivate-Markt zurückzuführen sein. Also das dürfte das zumindest noch mal mindestens mal verstärkt haben. Interessant ist, laut eines Glassnode-Charts, der den Long-Term, Short-Term-Holder-Supply in Profit bzw. Loss zeigt oder gegenüberstellt, zeigt es, dass sowohl die Bestände von Long-Term als auch von Short-Term-Holdern in den Verlustbereich rutschen. Ja? Historisch betrachtet, und das logischerweise immer mehr auch bei den Long-Term-Holdern, je tiefer wir noch gehen sollten. Historisch betrachtet, sagt Glassnode, ist eine Kapitulation in dieser Größenordnung eher in folgenden Phasen aufgetreten. Zum einen Korrekturen innerhalb des Zyklus, das würde so ein bisschen auch das, was du sagst, dieses Midterm-Correction, so ein bisschen hervorstellen oder beziehungsweise dafür sprechen. Dann in späten Phasen von Bärenmärkten. Wir sind faktisch nun mal in einem Bärenmarkt aktuell. Das manche sagen, wir sind übergeordnet, jetzt kommt immer drauf an, ne? Übergeordnet, vielleicht noch im Bullenmarkt logischerweise. Aber per Definition würde ich auch eher sagen, tendiere ich zu Bärenmarkt für Altcoins sowieso. Oder aber derartige sozusagen Situationen treten auf, in tiefen Konsolidierungen oder Korrekturen vor einer Fortsetzung des Trends und tendenziell nicht an makroökonomischen Zyklushochs, das sagt Glassnode dazu. Der Staat spricht also eher für eine Bereinigung schwacher Hände, nicht für das Ende des Zyklus, was wieder so ein bisschen diese 5-Jahre-Strategie dann vielleicht doch irgendwie untermauern könnte. Daher, und das unterstützt halt das Argument von K33 oder K33 auch, könnte der aktuelle Rückgang weniger als Einbruch der fundamentalen Nachfrage an Bitcoin, sondern vielmehr als struktureller Abbau von Leverage, haben wir gesehen. Wir wissen, 30 Milliarden war das Open Interest im Derivatemarkt auch zurückgegangen. Und im Endeffekt von einer Bereinigung auch hier von den Schwachen verstanden werden. Die Frage ist halt also, ob bereits im Endeffekt genug Leverage aus dem Markt gespült wurde und sich das System inzwischen in einem gesünderen, ausgewogeneren Zustand befindet und wir uns zeitnah eher einem Ende der Korrektur nähern. Das Problem ist, diese Fragen beantworten die On-Chain-Daten halt nicht. Die geben im Grunde genommen so ein Gefühl, so ein bisschen Temperaturgefühl, wie es gerade aussieht am Markt. Und auch bezogen auf den RSI, den du angefügt hattest von Julian Bittel. Das Argument des Oversold RSI mag ich als Statist ja persönlich total. Und es könnte gegebenenfalls auch ein guter Anhaltswert dafür sein, wo wir jetzt gerade verstehen oder wo man sich gerade so den Markt verorten kann. Schaue ich allerdings, und dann gehe ich dann mal eine Zeiteinheit höher, auf den RSI im Wochenchart und vergleiche die Entwicklung mit der Historie, zeigt sich, dass der RSI im Weekly, könnt ihr euch selber einblenden lassen, einfach RSI, gibt es auf jeder Börse, noch deutlich Platz gen Süden hat. Und ich vergleiche das mal mit dem Tief quasi im 2022, womöglich dann auch diese Korrektur oder auch diese Bodenbildung dann noch eine Ecke andauern könnte. Mal als Beispiel, die Bodenbildung in 2022 hat rund 27 Wochen gedauert. Das ist roundabout ein halbes Jahr. Ergo kurzfristig kann der Chart aus diesem überverkauften RSI im Daily sicherlich für das Timing von Erholungsrallyes Sinn machen. Mittelfristig neue Tief schließt es dann aber dennoch nicht aus, Johannes.
Ja, ich glaube, das muss jedem bewusst sein, wenn es ins nächste Jahr geht, dass es auf jeden Fall noch weiter runtergehen kann. Einen echten Dämpfer, den liefert Markus Thielen von 10x Research. Er warnt von einem Szenario, das viele auch ausblenden, dem Fluch der Midterm-Jahre. Die Historie gibt ihm da einfach recht. 2014, 2018, 2022, immer wenn in den USA Zwischenwahlen waren, sahen wir massive Bärenmärkte. Die Hochs lagen meist im Vorjahr, also dieses Jahr für uns aktuell noch. Das Jahr selbst, also das nächste Jahr, war dann ein Blutbad. Und für 2026 prognostiziert Thielen daher keinen Bullrun, sondern tatsächlich einen Drawdown von bis zu 60%. Sein Ziel, ein Boden bei 70.000 Dollar oder halt eben ein zähes Seitwärtsgedümpel zwischen 80.000 und 100.000 Dollar, was wir ja schon so ein bisschen aktuell sehen. Der Grund einfach, ne, politisch, er erwartet einen Sieg der Demokraten bei den Midterms. Trump würde dann zum Lame Duck werden, weniger Macht haben. Seine bullischen Pläne, zum Beispiel Steuersenkungen, Ausgabenprogramme, die würden alle blockiert. Und dazu kommt dann auch noch ein toxischer Mix aus sinkenden ETF-Zuflüssen, die laut Thielen bereits 2025 weniger waren als 24. Und natürlich auch noch der Rezessionsangst in den USA, die immer mal wieder aufflammt. Macht das einen Krypto-Winter für dich auch irgendwie wahrscheinlicher, Stefan?
Ja, also das Zwischenwahlszenario ist sicherlich ein zu berücksichtigender Faktor. Und da ich Markus persönlich kenne, bin ich der Letzte, der da dem entgegenspricht, zumal er für mich ein absoluter Experte ist. Es macht diesbezüglich meiner Meinung nach aber auch Sinn, die Haltung der Fed zu berücksichtigen. Die Inflation könnte zumindest vorerst weiter zum Problem werden. Ich sehe jetzt allerdings, ich weiß, ihr hört das erst eine Woche später, aber die Kerninflationszahlen sind eben gerade, wo wir das hier aufnehmen, reingekommen. 3% erwartet, 2,6% sind es geworden. Also insofern, vielleicht ist die Inflation dann doch irgendwo so ein bisschen mehr vom Tisch. Wird man mal sehen. Bleibt sie aber unter der Prämisse, dass sie weiter eher sticky bleibt und so ein Stück weit immer uns noch länger begleitet. Und dann im Endeffekt die Währungshüter dabei bremst, wie in früheren Zyklen, stärker zu lockern, als sie es aktuell machen. Um auch womöglich oder machen oder gerne würden, vielleicht auch um den Arbeitsmarkt bei anhaltender Schwäche, siehe Arbeitslosenquote letztens auch in dieser Woche 4,6%, dann im Endeffekt stützen zu müssen. Das ist so ein bisschen dieser Spagat, in der sich befinden. Und der, vielleicht eins noch, der zwischenzeitliche Rückgang der Ölpreise. Wir haben in dieser Woche, also in der Woche vor Weihnachten, den tiefsten Wert seit Februar 2021 zwischenzeitlich gesehen. Das deutet eher auf eine Abschwächung der realwirtschaftlichen Aktivität als auf wirklich so eine überhitzte Nachfrage hin und legt nahe, dass die anhaltend hohe Inflation vielleicht auch ein Stück weit eher strukturell ist als zyklisch und rein nachfragebedingt. Und ja, du sagst es, zurück zu den Midterm-Wahlen, das macht dann vielleicht auch so einen möglichen fiskalpolitischen Stimulus im Jahr 2026, gerade im Vorfeld dieser Midterm-Wahlen, ich will nicht sagen unwahrscheinlicher, aber zumindest könnte das, das Geld womöglich erstmal zurückgehalten werden, falls sich die wirtschaftlichen Bedingungen dann nämlich noch weiter verschlechtern sollten. Also das würde zur Folge haben, dass sich diese Wirksamkeit von möglicher Liquidität als Wachstumstreiber dann auch tendenziell eher verringert.
Genau, auch das Thema haben wir in der ersten Folge nochmal intensiver besprochen. Also schaut da auch gerne nochmal rein, wenn ihr euch mit dem Thema Liquidität dann noch auseinandersetzen wollt. Kommen wir doch mal zu dem Faktor, der das wackelige oder möglicherweise wackelige Jahr 2026 retten könnte, auch wenn er oft als langweilig abgetan wird, die Regulierung. Viele haben einfach abgespeichert, okay, Trump ist da, alles wird gut, aber das, was jetzt im Hintergrund geschmiedet wird, hat langfristig mehr Sprengkraft als jeder Liquiditätspump oder Wahlverkauf. 2025 war ja mit dem Stablecoin Act nur das Vorspiel. 2026 folgt der eigentliche Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt, der Market Structure Bill, da sagtest du schon, kurz Clarity Act. Stefan, mal ohne Juristendeutsch, ist dieses Gesetz das Fundament, auf das der Markt seit einem Jahrzehnt wartet, mehr oder minder?
Vorerst nochmal, ich muss immer ab und zu auch nochmal genau nachschauen, vielleicht für alle nochmal die Keypoints dieses Clarity Acts. Der Market Structure Bill soll ein umfassendes, einheitliches regulatorisches Rahmenwerk, das ist immer wichtig, Regulatorik und dass wir einen festen Rahmen bekommen, für Kryptowährungen und digitale Assets in den USA schaffen. Insbesondere durch die Klärung von Zuständigkeiten, also wer ist da überhaupt zuständig, SEC oder CFTC. Schutzmechanismen für Anleger, auch immer wichtig. Klare Regeln für Stablecoins, die haben wir durch den Stablecoin Act jetzt schon teilweise bekommen, aber wie das dann in der Umsetzung genau aussieht, wo die Limitierungen vielleicht sein könnten, das wird auch dort nochmal genauer spezifiziert. Dann auch klare Regeln für Plattformen selber und für Marktteilnehmer. Und sowie, und das ist vielleicht auch wichtig, die Einordnung der DeFi-Aktivitäten. Wir wissen, die haben deutlich zugenommen. Wir wissen, Hyperliquid, Lighter und Co. laufen den großen Gestandenen, oder ich sag mal nicht den Rang ab, aber sie klauen denen zumindest mal Marktanteile. Und gerade das Letzteres ist aktuell auch tatsächlich ein zentraler Streitpunkt zwischen Demokraten und Republikanern. Aber mit der zunehmenden Relevanz von Hyperliquid und Co. halt enorm wichtig. Und Ziel ist es, im Endeffekt rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen und das amerikanische Finanzsystem in diesem Bereich langfristig stabil, innovativ und wettbewerbsfähig, hört sich mal so hochgestochen an, aber im Endeffekt zu machen. Wir wissen, Trump sagt auch, Krypto sozusagen USA wird das Kryptoland der Welt und was er nicht immer alles erzählt. Und das hängt natürlich damit dann alles zusammen. Das Gesetz ist aber stark umkämpft im Kongress, also sprich Demokraten und Republikaner buhlen, die Republikaner, die es eingebracht haben, brauchen wiederum ein paar Demokraten, die da mit ihnen mitstimmen, weil sie haben auf eigener Seite nämlich auch Abweichler und es gibt nämlich parteiübergreifende Unterstützung, aber auch Kontroversen über Umfang und Detailtiefe. Und diese politische Dynamik, insbesondere dann im Vorfeld der US-Zwischenwahlen 2026, kann dann wiederum auch Einfluss auf den finalen Inhalt von dieses Clarity Act im Endeffekt haben.
Ja, auch deswegen wird es dann wahrscheinlich für Kryptoanleger umso wichtiger, die Midterms noch zu verfolgen. Und ihr seht dann halt auch, wie wichtig die Berücksichtigung eben dieser regulatorischen Entwicklung für den Kryptospace sind. Im besten Fall könnte das neue Gesetz aber zukünftig Desaster wie den Rekordcrash am 10. Oktober verhindern und sicherlich auch für mehr Fairness sorgen. Auch im nächsten Jahr haben Stefan und ich also hier ein besonderes Auge auf die Lage und updaten euch natürlich fortlaufend, vor allem dann halt auch in den Invest-Podcasts, die dann weiterhin erscheinen. Wir erlebten ja auch eine 180-Grad-Wende an der Spitze der SEC. Der neue Chef Paul Atkins bekämpft Blockchain nicht, so wie sein Vorgänger Gary Gensler umarmt sie. Für das nächste Jahr stehen die Zeichen auf Innovation Exemption, also Ausnahmeregelungen für DeFi und den Startschuss für die Tokenisierung durch Wall Street-Giganten. Auch davon haben wir jetzt zum Ende des Jahres schon viel gesehen. Und endlich gibt es auch den regulatorischen Stempel, auf den alle warten, auch schon seit der Gensler-Ära. Coins wie XRP oder Solana sind Rohstoffe und keine Wertpapiere, so sollte es dann nach dem neuen Gesetz sein. Und Atkins geht sogar noch ein Stück weiter und prognostiziert, dass in 2 Jahren der gesamte Handel on-chain stattfindet, inklusive legitimer Kryptoderivate in den USA. Und da bin ich bei Hebel hängen geblieben. Das Thema Regulierung hat also unweigerlich auch Auswirkungen auf die folgenden Nischen, denen Stefan und ich massives Wachstum zutrauen. Und zwar tatsächlich fast egal, was der Bitcoin-Kurs gerade gemacht. Und deswegen ist es auch umso spannender. Wir sprechen hier über Sektoren, die sich vom breiten Markt abkoppeln könnten. Wie immer gilt natürlich, das sind unsere persönlichen High-Conviction-Plays und demnach halt auch keine Anlageberatung. Do your own research und so. Stefan, du zuerst. Welcher Sektor steht bei dir ganz oben auf dem Zettel für 2026?
Ja, du hast es ja ein Stück weit auch schon angeteasert, ne? Tokenisierung und Co. Dementsprechend allen voran sicherlich wieder RWA. Auch wenn ich wahrscheinlich im Vorjahr auch schon gesagt habe, RWA wird interessant sein. Und da kann man aber auch einfach mal einen Chart dazu reinholen. Wir sehen das Wachstum, das ist der Global Market Overview von RWA. Und da sehen wir schon, ne, das hier war Anfang 24, da war das alles noch sehr, sehr, sehr überschaubar. Jetzt mittlerweile zieht das alles dann doch deutlich gen Norden, muss man ganz klar sagen. Und ist der Markt, oder der RWA-Space, der differenziert sich halt auch weiter aus. Ne, wir haben, sei es die Tokenisierung von Geldmarktfonds auf der Blockchain, wie zuletzt von der größten Investmentbank der Welt, muss man ja sagen, JP Morgan gesehen, auf Ethereum. Oder die aktuellen News, und die kamen im Grunde genommen jetzt gerade, sind nicht mal 12 Stunden alt, rund um Coinbase, die nach Robinhood, die das ja im Zusammenspiel mit Arbitrum ein Stück weit machen, die Tokenisierung von Aktien, als nächster Player, die wiederum die Tokenisierung auf die Blockchain von Aktien vorantreiben. Also Coinbase wirft da jetzt auch sein ganzes Gewicht rein, will im Endeffekt Aktienhandel, Equity Perpetuals und maßgeschneiderte Stablecoins einführen und geht damit noch eigentlich deutlich weiter über eine reine Krypto oder über reine Krypto-Infrastrukturen hinaus. Leider muss man sagen, das hat die Kurse von Ethereum, Chainlink und Co. Bisher ja nicht wirklich positiv beeinflusst. Also die haben von dieser Tokenisierungswelle, auch gerade von diesem Push, du hast es vorhin schon gesagt, in den letzten Wochen nochmal verstärkt, bisher nicht so richtig profitieren können. Ich habe vorhin gelesen, Deutsche Bank hebt die Kursziele für Coinbase jetzt wieder deutlich an, weil sie das für gut fanden, was Coinbase präsentiert hat. Ja, also einen Kurssprung bei Ethereum oder Chainlink habe ich halt nicht gesehen, leider. Und dann guckt man und da sieht man im Endeffekt auch, wenn das erkennt, RWA hier -78%, das sind quasi Sektor-Performance in diesem Jahr. Da sieht man, die Erwartungen vielleicht, die auch viele an den Space hatten, sind bisher nicht erfüllt worden. Und dennoch zeigen diese aktuellen Entwicklungen, dass dieser Sektor alles andere als tot ist. Ging es lange Zeit um Tokenisierung von, was haben wir nicht gehabt, Oldtimern, Gemälden, Immobilien. Und da muss man sagen, deren Handelsfrequenz ja sehr gering ist, also quasi sehr illiquide Märkte, sehen wir nun eine frische Dynamik in Bereichen, wo es wirklich rund geht. Und die nimmt auch zunehmend Form an, Johannes.
Eine Frage, die sich mir immer stellt, ist, wer hier tatsächlich wen schluckt. Es wird immer viel über trojanische Pferde gesprochen, dass der Crypto-Space den TradFi-Space irgendwie schluckt. Siehst du das ähnlich oder ist es dann doch tatsächlich eher andersrum?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich wirkt es aktuell so, als ob sich die Wall Street schlicht die Technologie einverleibt, beziehungsweise gemerkt hat, okay, die Technologie benutzen wir, das macht für uns auch Sinn. Klar, zunehmende quasi die Rahmenbedingungen wurden verbessert, Regulierungen und so, dass sie das jetzt auch wirklich auf breiter Front angehen können. Und da sehen wir ja, dass zumindest mal, wenn man die Krypto-Projekte miteinander vergleicht oder die Blockchains miteinander vergleicht, dass Ethereum hier eine Quasi-Monopolstellung hat, will ich einfach mal sagen. Und ihr seht es hier, 11 Milliarden umgesetzt, 65% Market Share. Darunter kommt, oh Wunder, fand ich auch lustig zu sehen, tatsächlich die Binance Chain mit roundabout 10%, und danach wird es dann schon ja sehr überschaubar. Also insofern, wenn man sagt, Ethereum behält diese Monopolstellung und infolge der Tokenisierung von Aktien erhöht sich das Handelsvolumen auf der Chain, also auf der Ethereum Chain, Und wir wissen ja, das ist ein wichtiges Maß, unter anderem die Höhe der Transaktion und auch das Volumen pro Transaktion wichtig ist, steigen die signifikant an, muss der Logik nach, weil dann ja auch im Endeffekt mehr und mehr Gebühren eingefahren werden durch die erhöhte Anzahl an Transaktionen, dann auch der Kurs ein Stück weit nachziehen, weil das ist ja so eine Art Cashflow auf der Chain und dementsprechend kann man dann durchaus daraus ableiten, Ethereum dürfte dann perspektivisch profitieren. Spannend, um dann vielleicht ein bisschen überzuleiten, finde ich hier auch den jüngsten Vorstoß von Securitize, sind ein Schwergewicht im Tokenisierungsspace und die planen jetzt voraussichtlich Anfang 2026 den ersten vollständigen On-Chain-Handel mit echten, an der Börse gehandelten Aktien anzubieten. Und dabei sollen die Aktien, das ist vielleicht auch so der Kniff, nicht nur digitalisiert, sondern auch rechtlich als echte Aktien im Blockchain-Format ausgegeben und geführt werden, inklusive alle damit verbundenen Aktionärsrechte, Safe-Custody-Möglichkeiten für die Eigentümer etc. Kernpunkte der Entwicklung, On-Chain-Besitz und Handel. Die Aktien werden nämlich direkt auf der Blockchain ausgegeben, was bedeutet, dass Eigentum, wie gesagt, in Übertragung verwahren, völlig digitalisiert erfolgen. Das ist so ein bisschen... Es ist nicht nur so ein reines digitales Abbild, sondern es ist quasi im Grunde genommen der nächste konsequente Schritt. Und wichtig ist vielleicht auch die rechtliche Anerkennung, denn diese Token repräsentieren dann im Endeffekt juristisch anerkannte Aktien, nicht nur Derivate oder wie gesagt diese bislang vorhandenen synthetischen Instrumente. Und diese Initiative wird als wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren Integration regulierter Kapitalmarktprozesse mit Blockchain-Technologie und das wohlgemerkt, das ist auch wieder interessant, Blockchain-unabhängig, also möglich auf Ethereum, Solana, vielleicht auch BNB und auch auf weiteren neuen Konkurrenten, womöglich wie auch Canton geführt. Kleiner Tipp, für mich sage ich vielleicht voraus, ein heißes Eisen. Diese neue Private-Based Blockchain, oder beziehungsweise der rechne ich persönlich hohes Potenzial zu. Da kam nämlich jetzt, das ist lustig, Johannes und ich haben eine Woche, zwei Wochen darüber überlegt, worüber reden wir, was stellen wir euch vor? Und auf einmal flattern die News rein, als hätten die gewusst, das müssen wir noch schnell in den Invest-Podcast reindrücken. Also muss ich tatsächlich sagen, weil auch nicht mal 24 Stunden her, kam die DTCC um die Ecke. Viele von euch kennen sie vielleicht nur. Das sind die, die Kürzit für die ETFs frühzeitig rausgeben auf ihrer Seite. Die machen aber noch viel mehr. Die sind die Porosity Trust and Clearing Corporation. Und die sind eine zentrale Finanzmarktinfrastruktur der USA. Also sie sind quasi Clearing, Settlement und Verwahrstelle, alles in einem und stellen im Endeffekt sicher, dass Wertpapiertransaktionen ordnungsgemäß abgewickelt werden und sind damit eine der wichtigsten Institutionen im globalen Kapitalmarkt mit einem täglichen Transaktionsvolumen, haltet euch fest, von mehreren Billionen US-Dollar. Und die DTCC verspricht sich von der On-Chain-Bringung sozusagen eine schnellere Abwicklung, geringeres Kontrahentenrisiko, plant dann ein On-Chain-Settlement und könnte durch ihre Position, ne, als zentraler Player dort dann auch die zentrale Brücke zwischen TradFi und Blockchain werden.
Ja, die DTCC ist, ich habe es im Vorgespräch gesagt, sowas, was Ethereum für DeFi ist, sind die für den TradFi-Sektor so mehr oder minder. Deswegen, wer sich die sichert, hat auf jeden Fall echt einen krassen Bullcase hinter sich. Deswegen kann ich die bullischen Vibes, die du da bei Canton-Netzwerk oder Network hast, auf jeden Fall nachvollziehen. Um da jetzt einfach mal weiterzumachen, du schneidest ja auch schon im Grunde das Narrativ an, das ganz oben auf meinem Zettel für 2026 steht, Equity Perps, also dass du nicht nur diese tokenisierten Produkte hast, sondern sie dann tatsächlich auch auf Krypto-Vehikeln wie Perpetual Dexes dann traden kannst. Meiner Meinung nach einfach die perfekte Fusion aus DeFi und RWA. Und wir wissen ja auch, Hyperliquid und Co., die haben letztes Jahr Milliarden umgesetzt. Bisher wetten wir dort nur auf Krypto, wobei sich das ja auch zum Jahresende geändert hat. Der nächste logische Schritt kam ja dann auch entsprechend und das ist einfach der Handel von entweder echten Aktien beziehungsweise eben diesen Aktienderivaten on-chain und zwar rund um die Uhr. Ich sehe dafür einfach drei massive Treiber. Erstens Leverage, also während Krypto noch so ein bisschen seine Richtung sucht, rennen ja alle an den TradFi-Märkten dem KI-Boom hinterher und dieser Trend könnte meiner Meinung nach auch anhalten oder sich sogar verschärfen und Retail-Trader suchen dann einfach nach einfachen Hebelmöglichkeiten für Nvidia und Co. und wie sie alle heißen. Und selbst Crypto-Natives sind möglicherweise auch müde von der Marktperformance hierzulande und wollen dann vielleicht sogar an der Aktienrallye partizipieren. Und Equity-Perps sind das perfekte Vehikel dafür. Ich brauche nur eine Wallet, ich kann mich bei Hyperliquid anmelden und schon kann ich, weiß ich nicht, Nvidia und Co. mit Hebel traden. Zweitens ist dann entsprechend die Regulatorik. Wir haben es gerade angesprochen. Wir haben in den USA den Derivatehandel, der geonshored werden soll. Die CFTC will ihre Regeln lockern. Bekommen wir also endlich rechtliche Klarheit für tokenisierte Assets und auch Kryptoderivate. Und drittens einfach die Tatsache, dass es hier ein 24-7-Markt ist. Ne? Also wir kennen das, wir haben das schon oft gesehen in 2025. Wer am Wochenende auf einen Makroschock reagieren muss, kann das aktuell nicht so wirklich oder nicht einfach, sage ich jetzt einfach mal. Und Equity-Perps lösen das in gewisser Weise. Und ich erwarte deswegen halt auch, dass sogar TradFi-Riesen wie eben auch Robinhood diesen Weg gehen werden, um ihren Kunden, vorwiegend Retail-Kunden, 24-7-Futures anzubieten im nächsten Jahr. Das ist auf jeden Fall ein Trend, den ich da sehe. Und ja, ich meine, wir haben es jetzt gerade auch im Chart eingeblendet, ne? Das macht natürlich diese Perpetual-Protokolle sehr interessant. Hyperliquid, Ester, Leiter. Leiter ist ja zum Beispiel auch von Robinhood finanziert. Dahingehend auch sehr interessant. Aber auch natürlich werden dann die Börsenplays nochmal interessant werden. Ne? Coinbase, du hast es angesprochen, Robinhood. Das sind da so mögliche Trades, die man da auf 2026 fahren kann, auch wenn ich jetzt konkret kein nennen möchte. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, vorab nochmal, vielleicht ein bisschen, weil wir kennen das, bei uns sind alle meckern immer über die Regulierungen in Deutschland. Bei uns kann man CFDs handeln, bei uns kann man K.O.-Scheine handeln, wenn man am klassischen Markt ist. Das kann man in den USA alles nicht. Die haben im Endeffekt nur Futures, die sind aber so gesehen ungehebelt. Dann haben sie teilweise auf Aktien, teilweise auf Dings haben sie gehebelte ETFs, die sind aber niedrig gehebelt, so Zweifachhebel auf MicroStrategy gibt es zum Beispiel in beide Richtungen. Und dann gibt es den Options-Markt. Der kann sehr gehebelt sein, ist ein Produkt, was in Deutschland gar nicht so häufig benutzt wird. Und gerade da geht diese Lücke, die du schon sagst, diese Perpetuals auf Aktien, genau da stößt die im Endeffekt rein. Weil das ermöglicht die denn dann nämlich genau auch mit variablem Hebel, dass ich sage, wie viel Hebel will ich denn? Aber ich glaube, das sieht so aus, der Trend nach oben ist intakt. Ich will das aber gehebelt agieren. Ich packe mal einen Zehnfachhebel auf eine Nvidia-Aktie oder so. Das ist nicht so einfach in den USA, das kann man dort nicht mal so eben schnell bewerkstelligen. Und insofern, vielleicht noch unter der Prämisse, das Einzige, was wichtig ist, sehen wir da auch genug Liquidität. Du brauchst natürlich für so eine Produkte auch immer genug Liquidität, weil sonst hast du das Problem, dass es immer so eine Sweeps nach oben und nach unten geht und auf einmal bist du schnell wegliquidiert. Das muss natürlich vorhanden sein, damit die nicht wie so ein Microcap oder wie ein mini kleiner Altcoin irgendwie eine Liquidität haben. Die brauchen eine Basisliquidität. Da wird die Regulatorik dann aber rangehen. Die wollen das, wie gesagt, CFTC will das lockern. Und dann wird man perspektivisch sehen, dass in den USA dann auch Perpetuals und Futures gehebelt auf derartige Produkte, nicht nur Kryptos, sondern auch perspektivisch dann auf Aktien gehandelt werden. Insofern sehe ich das ähnlich wie du. Das ist auf jeden Fall ein heißes Eisen weiterhin. Und zumal da auch die Protokolle verdienen dann ja auch wirklich Geld. Wir sagen ja häufig, es ist das schön, wenn du das beste Produkt machst, du aber 87,50 Euro pro Tag verdienst. Wie rechtfertigst du deine Bewertung deines Coins von 5 Milliarden? Das ist eine Diskrepanz, die einfach nicht zu erklären ist. Und wir sehen bei Hyperliquid, wir sehen bei Leiter etc., da kommt konstant was rein und das ist natürlich relevant. Wo du es jetzt gerade sagst, was ist der Trade für mich? Wo ich das vorhin jetzt gerade so angeschnitten habe, dieser DTCC-Canton-Deal, also der lässt mich nicht so, ich muss mich da wirklich nochmal tiefer einlesen. Ich kaufe jetzt nicht blind, denk das nicht, dass ich reinfuhre, aber ich lese mich da ein, was sind das für Details, dann gucke ich mir den Chart an und dann fange ich womöglich halt an, ein bisschen Canton zu akkumulieren, so mache ich das. Zusätzlich zu Canton, weiterhin Link, also Chainlink, ich bin halt Chainlink-Army der ersten Stunde. Ich kann einfach nicht glauben, dass Link sein All-Time-High in dieser ganzen RWA-Welle wird die so aufgespannt, wie es jetzt zumindest die Tendenz anzeigt, dass das All-Time-High, ich glaube bei $54, was nie wieder angelaufen wird. Generell geht in diesem Bereich jetzt einiges, wie man auch ja mit dem Vorstoß von Robinhood als erstes und jetzt Coinbase sieht. Ich meine, die machen sowas auch nur, wenn sie sich davon was versprechen. Die machen das nicht aus Langeweile. Und Robinhood als Aktie daher für mich auch persönlich sehr interessant. Aber vielleicht, was nicht Eigenlob, aber die vielen, die sozusagen, einige von euch ist das vielleicht nichts Neues. Ich habe damals in meinem YouTube YouTube Sonntagstream. Hut ja damals im April beim Dip in Richtung $35, habe ich frühzeitig gesagt, das kann ein interessantes Invest sein, weil da auch Krypto-Vibe so ein bisschen mit drin ist, weil die halt immer stärker in den Krypto-Space mit reingehen. Insofern definitiv Robinhood, ähnlich sehe ich, ähnlich wie du, weiterhin ein heißes Eisen, gerade wenn diese Tokenisierungswelle voranschreitet.
Ich merke gerade wieder, wie rekurrierend unsere Themen hier sind, ne? Also weil du auch gerade meintest, dass Chainlink noch nicht so von der RWA-Welle profitiert hat. Es geht ja auch immer darum, welchen Value Capture diese Krypto-Projekte haben, ne? Und dass der bisher gemangelt hat. Das haben wir auch in der ersten Folge angesprochen, ne? Dass viele Projekte es nicht geschafft haben, ihre möglicherweise gute Positionierung in einem Narrativ irgendwie auch in ja was Zählbares umzuwandeln. Ich glaube, auch das wird entsprechend hier von Bedeutung sein, sich die Assets auszusuchen, die das dann möglicherweise auch können. Schaut auch, wie gesagt, schon nochmal in die erste Folge da rein, um euch da besser im Bild zu positionieren. Ich würde sagen, das war's mit unserem Ausblick, zumindest hier im Podcast. Aber wir wissen alle, Krypto schläft nie. Das heißt, für alle, die tiefer in die Szenarien für 2026 eintauchen wollen, haben wir auf der Website und im BTC Echo Plus Bereich das volle Programm vorbereitet. Schaut da unbedingt rein, wenn ihr noch mehr zu 2026 wissen wollt. Und bevor wir uns verabschieden, noch ein Wort in eigener Sache. Ihr seid der Hammer, egal ob Bärenmarkt Blues oder Bullrun Euphorie. Ihr wart dabei. Danke, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Euer Feedback pusht uns und wir haben für das kommende Jahr schon einige spannende Upgrades für den Channel in der Pipeline. Wir freuen uns also, wenn ihr uns auf dieser Reise weiter begleitet. So, und jetzt würde ich sagen, rutscht gut rein, feiert schön, aber vergesst eure Private Keys nicht. Wir hören uns regulär wieder am 5. Januar. Ciao, macht's gut.
Ja, auch von meiner Seite, danke, danke, danke. Und es hilft auch, wenn ihr immer Kommentare drunter packt. Deswegen liken ist das eine, followen sowieso, aber auch einen Kommentar drunter. Und sei es auch mal ein kritischer Kommentar, dass ihr sagt, da und da habt ihr aber nicht vielleicht genau nachgelesen oder schaut euch das und das nochmal an. Daran wächst man. Man kann in dem Space, der so ausdifferenziert ist wie noch nie, auch nicht immer alles im Blick haben. Sei es auch ein Projekt, was wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, was genau in diese RWA-Kante mit reingeht, gerne drunter posten. Und ansonsten auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr und uns allen, ich sag mal, ein erfolgreiches 2026. Gesundheitlich, privat, wie auch natürlich logischerweise investorentechnisch. Bis dann, ihr Lieben.